Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist auch nach 2 oder 3 Wochen immer noch Mario Lochner und ich bin immer noch zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Ich grüße dich.
Hallo.
Hallo, endlich sind wir wieder da, Mensch. Ja. Wir haben es schleifen lassen.
Wir lassen uns nicht stressen.
Ja, da kam einiges dazwischen. Wir haben ausnahmsweise mal gearbeitet. Viele wichtige Sachen stehen an. Schöne Sachen waren mit dabei. Ja. Schwer angeschlagen zwischendurch auch noch. Also viel passiert, aber keine Sorge, es ist alles wunderbar. Wir sind zurück und wir freuen uns. Wie geht's dir denn, Mensch?
Gut. Gut. Da möchte ich gleich einsteigen. Ich habe was Spannendes gelesen gehabt. Weil ich habe mich, ich hatte wirklich im Mai die Scheiße am Fuß. Und habe mich dann gefragt, woran kann das liegen? Und habe dann eine Studie gelesen, beziehungsweise einen Artikel über eine Studie, das statistisch belegt, Männer rund um ihre Hochzeit am gefährdetsten sind für Erkrankungen und Verletzungen.
Wegen Stress oder wegen
Verhaltensänderungen, Stress, sonst was. Mhm. Und bei mir ist wirklich alles eingetroffen. Also Leute, für die sie sich fragen.
Gott sei Dank letztes Jahr nichts passiert. Nee, ich kann mich wenn er nicht dran erinnern. Ja, du hast
ich hatte am 22. Mai war meine standesamtliche Hochzeit. Ja, sie hat herzlichen ja gesagt, danke. Du warst ja mit dabei. In meiner Heimatstadt Münster.
Und sehr schön übrigens. War ich zum ersten Mal.
Ja, Münster ist wirklich, Münster ist toll.
Fast, bevor ich das nahe vergesse, ich will nicht die unterbrechen, aber fast schon absurd schön. Auch drumherum, wir sind ja nach Münster-Osnabrück geflogen, dann der Weg auch, alles grün. Es ist fast schon absurd, es ist wie so eine Filmkulisse.
Ja, Münster ist wirklich ein...
Die Pferdekuppeln da und so.
Das ist wie so ein Ponyhof, also ja, wirklich, es ist so ein seliger Ort im Niemandsland, wo es wirklich noch gut läuft.
Es ist fast schon so perfekt, dass ich denke, das sind alles Schauspieler, die da rumlaufen.
Ja. Auch Münster hat seine Probleme, aber egal. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die war am Freitag 22. An meinem Geburtstag... Dem 13. Mai habe ich mir eine Marmorplatte in mein Schienbein so dermaßen reingehauen, dass die genäht werden musste mit 6 Stichen. Und als das passiert ist, habe ich einfach nur geschrien, weil ich ich war einfach wütend.
Das kenne ich, ja.
Und dachte mir so, boah, nee, das kann jetzt wirklich nicht sein. Aber ich habe die Hochzeit ganz gut überstanden, mit dem kleinen Nachteil, dass die Wunde jetzt nicht so gut zusammengewachsen ist und das jetzt noch länger dauert. Aber egal.
Ja, Piano. Immer, das ist, also was ist nervig. Aber gut, du kannst dich dann jetzt auch nicht 2 Wochen einfach auf die Couch legen und sagen, nein. So, hier, gut, du weißt auch nicht, ob, aber es ist okay soweit, oder? Es ist
ja, jetzt, musste jetzt so noch nachgeklammert werden.
Klammerpflaster oder was?
Ärztin hat gesagt, sieht nicht gut aus. Aber es ist.
Aber jetzt kein Grund zur Sorge.
Sie hatte überlegt, nochmal nachzustechen, aber habe ich dann auch gesagt, nee, komm. Dann ja, ist es, wie es ist.
Unangenehm.
Ja, ein Mann muss manchmal eine bittere Entscheidung treffen.
Ja, Hochzeit. Also ich hatte eher den Eindruck, dass es bei mir dann danach so ein bisschen, weil bei mir schon immer so, dass das Adrenalin ist, dass einen das dann hochputscht. Bei mir ist dann meistens eher, dass es mir nach so Events dann, was heißt schlecht geht, aber davor Gott sei Dank meistens nicht. Ja, da war nichts bei mir tatsächlich. Aber es ist interessant. Die Studie, also gibt es die wirklich?
Ja, nein, ohne Scheiß. Es macht auch Sinn. Es gibt ja auch quasi, gut, das ist wahrscheinlich auch belegt, dass so gerade so Menschen, die sehr gestresst sind im Beruf, die stressige Berufe haben, im Urlaub immer krank werden.
Ja, genau, das meine ich. Wenn dann das Wichtige vorbei ist, dass man dann quasi...
Der Körper checkt das schon. Ja, und wahrscheinlich checkt der Körper dann auch so die Nervosität. Und ich habe dann halt auch, man macht halt auch andere Dinge dann vor der Hochzeit, die man halt sonst nicht macht. Ja, egal, mich hat's getroffen, aber sehr schön, es fühlt sich immer noch richtig an.
Deswegen hast du den Ring auch schon abgenommen.
Nee, tatsächlich,
fällt mir gerade
mein Juwelier war sehr wütend auf mich, wir haben das ja vor der Hochzeit alles getestet, ne, welche Ringgröße, dann wurde er gemacht und ich habe in der Zwischenzeit 6 Kilo abgenommen, jetzt habe ich 2 Ringgrößen kleiner und jetzt passt er nicht mehr.
Du nimmst doch am Finger nicht so viel ab, oder?
Ja, ich bin so ein Fingerabnehmer so wahrscheinlich.
Fingermann.
Und der ist mir bei der Hochzeit nachher fast runtergefallen.
Oh.
Der hing hier schon so und dann habe ich noch so, ich war gerade draußen und ja, jetzt wird der kleiner gemacht.
Krass, ne? Mensch, 6 Kilo abgenommen. Ja, das habe ich auch hinbekommen vor der Hochzeit, aber danach, ich kann ja mal sagen, danach wird es dann,
Jojo.
Da lässt man sich schnell gehen. Nee, so schlimm ist es nicht, aber irgendwie, ich finde, wenn man so ein Ziel hat, dann ist es schon nochmal deutlich einfacher diszipliniert zu sein, beziehungsweise man kriegt dann auch nochmal man setzt sich ja gegenseitig positiv unter Druck.
Ja.
Das ist dann ja auch schon mal was anderes. Was mir gerade aufgefallen ist, wieder mal ein super schönes Beispiel, wie verblendet man manchmal ist. Hier haben wir jetzt, das seht ihr wahrscheinlich nicht oder ziemlich sicher nicht, unser Mischpult stehen, da nehmen wir den Ton auf. das steht heute zum ersten Mal hier. Das stand nämlich sonst immer hinten auf, da ist so ein Riesentisch, da stand das. Und vor kurzem haben wir mal gemerkt, warum steht das da eigentlich? Ja, weil was da irgendwann mal hat es da jemand hingestellt, hat niemand hinterfragt und dann stand das da halt so. Ja. Und man kommt gar nicht auf die Idee, sich zu fragen, könnte man das woanders hin, sondern das steht dann da halt einfach. War jetzt auch nicht schlimm, aber es ist durchaus sinnvoller, wenn es hier steht, weil hier sehen wir es, läuft der Ton, ja, wir sehen, wie lange läuft der Ton. Und es ist durchaus praktischer, weil sonst stand es immer da hinten und ja, man wusste jetzt gar nicht, ob der Ton läuft oder nicht. Schönes Beispiel dafür, wie man sich einfach so Sachen, wie man einfach Sachen so hinnimmt. Oder die sind halt einfach so. Das
sind die einfachen Dinge.
Ja. Oftmals. Faszinierend. Ich habe einen Filmtipp.
Erzähl.
Ich hoffe, es ist schon so lange her. Ich glaube, ich habe das nicht erzählt. Send Help heißt der.
Nicht gehört.
Gibt's auf, ist jetzt keine Werbung, nur falls jemand Disney Plus hat, da gibt's den umsonst. Sonst, der ist relativ neu. Ich glaube, bei Amazon Prime kostet er was. Ich war positiv überrascht. Da geht's darum, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Der Anfang ist so ein bisschen, man könnte sagen, so ein bisschen trashig. Das ist eher so am Anfang so ein bisschen lustig. Hat so ein bisschen was von Comedy, aber dann wird's eigentlich sehr schnell ernster. Es stürzen zwei Menschen mit einem Flugzeug ab, die sich gar nicht mal so gut verstehen und dann auf der Insel, das fand ich dann ganz...
Klingt gut.
Ganz spannend, also ja, war so grenzwertig, ich meine, okay, so Trash, aber ich fand es dann irgendwie doch am Ende ganz gut. Also war auf jeden Fall nicht langweilig, das muss ich sagen. Weißt du, was ich krass finde, das war das für dich, hast du schon mal was von Point Nemo gehört?
Nee. Findet das Nemo.
Ja, den habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Echt nicht? Den habe ich 18 Mal bestimmt gesehen.
Nee, da war ich dann irgendwie schon zu alt, glaube ich. Als Kind war mir das schon zu blöd und dann irgendwie später. Ja, das werde ich noch nachholen. Point Nemo ist quasi der abgelegenste Ort der Welt. Also im Meer, quasi wo du am weitesten von der Küste entfernt bist. Da gibt es dann Meere. Also das ist ja quasi so der Ort, wo du halt so weit weg bist vom Land, wie du nur sein kannst.
Krass.
Und da gibt's dann auch so Videos, da war dann auch schon mal ein Mensch und ich finde das so gruselig, wenn man das sieht.
Das ist aber kein Urvolk oder so.
Nein, das ist quasi im Wasser, also es ist im Meer einfach.
Nicht, also da wohnt niemand.
Nein, da ist ja auch nichts. Da ist ja quasi, bist quasi im Meer der Punkt, wo du am weitesten vom Land weg bist.
Ach so.
Also auf offenem Meer.
Ach, offener Meer, okay.
Ja, genau. Also offenes Meer, da ist quasi.
Ah, jetzt ich dachte die Insel, die am weitesten
vom Land. Nee, das ist offenes Meer, also quasi der Punkt. Da ist nix. Da ist einfach nur, das glaube ich, so eine Boje oder so halt dann. Sonst ist da nix. Also das ist einfach nur offenes Meer.
Ich habe eh Panik vom Ozean.
Ja, das dann nochmal, wenn du dir überlegst, da ist wirklich nichts. Also ich fände es da schon gruselig, da mit dem Schiff da vorbeizufahren. Ich bin ja auch so nicht, so Kreuzfahrten, das hat ja viele Gründe, warum man da vielleicht nicht unbedingt dabei sein will. Aber ich finde dann so offenes Meer, da wenn du weißt, du bist da jetzt irgendwo, das ist schön, aber das ist irgendwie...
Irgendwie macht es auch Sinn. Nicht. Ich bin jetzt auch nicht der beste Schwimmer. Also ich kann mich über Wasser halten.
Ja, alles gut. Top-Schwimmer bin ich jetzt auch nicht, ne?
Du bist halt trotzdem, wenn du im Ozean bist, würde ich niemals machen. Also ich werde niemals so im offenen Meer schwimmen. Irgendwann bei mir ist immer so die Grenze, wo ich so am Strand denke, so okay, jetzt geht's wieder zurück. Weil ich denke mir immer, du bist das schwächste Glied. Bist du ja wirklich. Jedes Vieh, was da drin ist, ich weiß, es passiert in 99,9% der Fälle nichts. Egal, aber auch wenn es Wellen sind oder so. Du hast gegen nichts eine Chance.
Ja, und das ist halt schon, das habe ich auf den Malediven, da war es ja wirklich, da ist ja so super seichtes Wasser, schön, du siehst alles und dann gehst du aber abends über die Brücke und das ist total faszinierend, dann siehst du da alles, die kleinen Fische, die sind ja harmlos, aber dann siehst du da einen Mantarauch und dann siehst du die Haie, die kleinen, die tun normalerweise nichts, trotzdem sind es halt Haie und dann, wenn du da ins tiefere Wasser gehst und das ist Wahnsinn, wie schnell das dann geht, also du bist quasi, du kannst noch gehen, es ist hell, weil du halt den Sand noch siehst und auf einmal kommt eine Kuppe und es ist tiefblau. Und wenn du halt weißt, was da alles unterwegs ist, ich finde, das ist schon gruselig. Also das ist so, allein, dass du siehst ja auch nichts. Also du bist da quasi und die anderen quasi sehen dich und die grooven da rum und du bist da und du weißt ja nicht, was da ist. Und das finde ich schon, ja, so.
Ich finde, das ist
offenes Meer ist schon was Schönes, aber was Gruseliges.
Ich finde, das ist das Faszinierendste an Ängsten überhaupt, weil sie so unbegründet sind. Weißt du, so im normalen Fall wird jetzt nichts passieren, wenn du einfach in den Ozean springst und schwimmen kannst. Es passiert nichts.
Normal nicht, nee.
So. Aber genauso wenig passiert was, wie
ja,
wenn gut, du...
Wenn keiner kommt, dann wirst du ziemlich sicher absaufen. Ja.
Aber Höhenangst ist ja auch jetzt in den meisten Fällen völlig irrational.
Hast du die?
Nee, aber zum Beispiel meine Frau.
Ich auch nicht, nee. Also wenn ich jetzt da so runterschaue, dann das muss ich jetzt nicht zu lang machen, aber das ist okay. Also,
wir waren Angst ja vor einem Jahr mit der Family in Paris und dann sind wir mit der Treppe den Eiffelturm hoch.
Mhm.
Und das sind ja so offene Treppen im Eiffelturm. Das war eine Tortur für sie. Die hat gezittert, geschwitzt, hat mich festgehalten. Sie hat's durchgezogen, aber und für mich ist das dann so vollkommen egal. Und da merkt man, hat immer so wenig Verständnis für die Ängste anderer, weil das für einen so völlig normal ist. Klar. Aber alles so Höhenangst, Angst vom Ozean,
Flugangst. Hatte ich jetzt Gott sei Dank auch noch nie. Also nicht mal so ansatzweise. Aber
mich würde das halt mich interessiert das, wie das kommt. Ob das immer einen Auslöser hat oder ob Menschen das einfach oder so früheste Sozialisierung, I don't know.
Ja, oder ob es dann doch so Charakter, dass es halt irgendwie so internalisiert ist. Ich kann es mir auch nicht vorstellen eigentlich, aber ja, wahrscheinlich hat es vielleicht auch mehrere Ursachen.
Ja, wir alle haben irgendwie Ängste.
Frühes komisches Erlebnis oder so.
Ich kann mir halt vorstellen, wenn du jetzt ein kleiner Butschi bist und du siehst, dass deine Mutter immer vor Spinnen schreit und Panik bekommt. Oder dein
meine
Vater.
Meine Frau hat immer so Panik vor Spinnen, das ist wirklich peinlich.
Dann kann ich mir das schon erklären, dass man dann das irgendwie übernimmt und dann auch Angst hat. Oder?
Ja, oder wenn jetzt jemand so panisch Angst vor Hunden hat zum Beispiel, ist man vielleicht schon ein bisschen vorsichtiger. Ja, ja klar, spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber ja, das meine ich, es hat vielleicht so eigene Erfahrungen, was vorgelebt wird, hat sicherlich viele...
Apropos Hunde. Ängste. Ich muss eine Sache erzählen, das muss jetzt raus. Ich werde vermutlich in den nächsten Monaten zum ersten Mal vor Gericht stehen als Angeklagter. Ich bin ja wirklich ein gesetzestreuer Bürger und habe noch nie irgendwie mit dem Gesetz Problem gehabt. Also Strafzettel und so, okay. Leute, ich nutze seit 6 Jahren Carsharing in München. Wieso? Du hast hier echt, in München haben die das krass gemacht, du hast super viele Carsharing-Parkplätze, die nur für Carsharing sind. Das ist ein Gamechanger in der Innenstadt. Unser Büro ist relativ zentral und hier Parkplatz zu finden, no chance.
Ja, Katastrophe, also fast unmöglich.
So, ich brauche immer mindestens 20 Minuten, um einen zu finden. Deswegen immer Carsharing. So, ich hatte letztens eine 10-Minuten-Fahrt. Okay, abends von 19.51 Uhr bis 20.01 Uhr. Am nächsten Tag bekomme ich eine E-Mail. Es wurden Schäden festgestellt. Das heißt, der Nächste, der das Auto genommen hat, hat dann Fotos gemacht. An 3 verschiedenen Orten. Ich habe 3 Schadensberichte bekommen. Bitte Stellung dazu nehmen. Jetzt, jeder, der Carsharing in einer Großstadt nutzt, weiß, ja, in den AGBs steht drin, man soll das Auto vorher checken und dann Schäden melden. Die Autos sind in einem desaströsen Zustand bisweilen und niemand macht das.
Ja, du weißt ja teilweise auch nicht, ist das jetzt Dreck, ist das ein Minikratzer, so. Der braucht eine halbe Stunde, bis du da das ganze Auto da inspizierst.
Du steigst ein, gehst raus, wenn jetzt was Riesengroßes ist, klar guckst du, ob der schon gemeldet wurde, aber bei so kleinen Sachen, es macht niemand. So. Selbst wenn ich habe dann auch Bilder von den Schäden bekommen, das waren so Kratzer, einer hinten, einer vorne links, einer vorne rechts. Selbst wenn ich die gesehen hätte und das kontrolliert hätte, ich hätte es nicht angegeben, weil das halt so.
Ja,
so. Zum Glück war meine Frau die ganze Zeit dabei. Dann habe ich die 3 Mails bekommen, habe dann immer gesagt, ja, ich habe es vorher nicht gecheckt, aber ich war es nicht. Ich habe eine Zeugin, es wurde ja am Tag danach erst gemeldet. Es stand eine ganze Nacht, 10-12 Stunden am Straßenrand. Es war nicht in den 10 Minuten. Wir alle wissen, die Schäden waren da schon, die Kratzer, Wochen, Monate, ja, Dings was vor. Egal. Jetzt kam die Rückmeldung von Six Chair. Sie müssen zahlen. 2 von 3 Schäden haben sie jetzt schon begutachtet. Einmal 1.000 Euro, einmal 600 Euro. Ich habe beide Male dann widersprochen, habe gesagt, nee, bitte davon absehen. Ich habe hier eine Zeugin, bitte da melden.
Hat das nicht Haftpflicht in dem Fall? Also, weiß ich nicht, aber... Also, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Selbst wenn... Ich werde es bis vor Gericht, ich werde es ausfechten. Und da wäre meine Frage, kann man sich selbst verteidigen?
Ja, das kann man nicht gern sehen. Dann hole ich mir Popcorn, wie du dich da...
Das ist wirklich, das ist jetzt so ein Ding. Ich war es wirklich nicht. Es waren in diesen 10 Minuten, meine Frau war dabei.
Das ist dieser Größenwahn. Da gibt's doch, wenn Männer gefragt werden, ob sie eine Frau, eine Profisportlerin in ihrer Disziplin besiegen können, dass viele Männer sagen so, ja, kann ich mir vorstellen, beziehungsweise ja, kommt drauf an. Und du wirst sagen, ah, mit KI, da werde ich ja gerade noch hier mich selber verteidigen können.
Ich werde das durchfechten, bis zum geht nicht mehr.
Das finde ich gut.
Nein, ich schwöre euch das, wenn Six meint es bis mich vors Gericht zu ich werde da sein und ich werde
aussagen. Das wird nicht vor Gericht gehen. Da hätten die ja jeden Tag 10.000 Gerichtsstreits. Das werden die vorher irgendwie
ich bin
Vergleich
wirklich,
oder so ein Mist oder die knicken vielleicht sogar ein.
Das hat mich so irgendwie, das hat mich so getroffen, weil ich denen das erklärt habe und allem, ne? Das, ich werde bis zum bittersten Ende gehen.
Ich meine, das ist ja auch smart, ich weiß nicht genau, wie der Ablauf ist, aber stell dir vor, du bist six, du machst das am Tag, keine Ahnung, machst jetzt sowas 1000 Mal. Ich meine, wenn nur 100 zahlen, dann das ist ein gutes Zwischengeschäftsmodell. Und der Rest, dann sagst du dann entweder, ja gut, okay, lassen wir es sein oder zahlst du 300 Euro und also, mein Gott, Six hat ja jetzt nicht viel zu verlieren.
Aber
also, es gibt ja nicht so
viele
Wutbürger wie du, die da sagen, so, das fällt nicht aus. Viele können sich das ja auch gar nicht leisten oder wollen, haben dann natürlich Angst, dass es dann noch viel teurer wird, wenn ich einen Anwalt und was weiß ich. Also das machen ja wahrscheinlich auch nicht viele.
Naja, ohne Zeugin hätte ich jetzt wahrscheinlich ein größeres Problem. Ich habe jetzt eine Zeugin und alleine logisch, die Fahrt ging 10 Minuten, das ist dokumentiert. Der Schaden wurde am nächsten Morgen gemeldet. Ob das jetzt in den 10 Minuten oder in den, wir alle wissen, es ist weit, weit davor passiert. Aber egal, jetzt nur, nein, ich werde es durchziehen. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Das ist beschissen. Ich hatte das mal auf Mallorca vor, was war es, war noch vor Corona, wahrscheinlich 2018 oder so. Auch so ein Mietwagen, das war ja auch so. So eine halbe Schrottkarre, wo halt auch schon Kratzer drin waren. Wir haben da natürlich geguckt, wegen größeren Sachen, haben glaube ich auch ein paar Sachen dokumentiert, aber du nicht jeden Mini-Kratzer. Und dann bei der Rückgabe hieß es dann auch, oh ja, hier. Und da ist auch nichts passiert. Also theoretisch kann mir jemand dagegen gefahren sein, aber das war minimal. Das war auch halt schon vorher drin, haben wir halt übersehen. Wirklich minimal. Und dann wurde die halt auch noch frech, so nach dem Motto, ja, du gibst halt zu. So. Und ich habe gesagt, nein, ich gib's nicht zu, weil es ist wirklich nichts passiert. Und mir war es eh egal, weil das über Check24 ich musste nichts zahlen. Und dann mussten wir zum Flughafen, dann war ich irgendwann so sauer, da gesagt, mir ist das jetzt scheißegal, ich zahle das eh nicht. Dann hier, schreib's auf, dass ich das war, mir ist es völlig wurscht, weil zahlt Check24. Ich wurde dann irgendwann so wütend und dann wollte die aber immer noch diskutieren. So nach dem Motto, so hier. Und ich habe gesagt, ich war's nicht, mir ist es aber jetzt scheißegal, einfach hier gut unterschreiben, ich muss zum Flughafen. Da wäre ich fast durchgedreht. Weil was ja dann irgendwann Zeitdruck, da kann ja nicht 2 Stunden jetzt dann, weiß ich nicht, da bei der scheiß Autovermietung da verbringen. Aber es ist schwer, aber der wirklich jeden gerade, wie gesagt, du kannst ja nicht jedes Ding, dann muss er das Auto vorher noch putzen, weil schauen, ist das jetzt Dreck, ist das ein Kratzerchen?
Ich finde also, Wahnsinn. Ich habe in meinem Leben nicht oft Mietwagen gehabt, aber wenn, dann habe ich da schon immer Fotos gemacht, aber auch da hatte ich mal ein Problem.
Bei größeren Sachen, ja klar.
Ich hatte mal einen Transporter, wir haben ein Stoffsofa transportiert und im Radkasten innen war eine Macke. Völlig krank. Da hat Hertz dann, die sind kurz danach auch insolvent gegangen, 400 Euro Strafe. Und damals, das war vor einigen Jahren, da war ich noch vielleicht ein bisschen...
Schwach.
Ja, da habe ich ja dann Angst bekommen und das dann bezahlt, obwohl es nicht von mir war. Jetzt habe ich gesagt, nein, ich werde mich nicht unterdrücken lassen von diesem Unternehmen.
Also ist gut. Kämpfen.
Ja.
Ich habe heute was Spannendes mitgebracht zum Thema Bürokratie und auch eine spannende Aktie. Kommt gleich noch, aber vorher auch noch eine spannende Geschichte, die gut dazu passt. Und zwar, ich werde jetzt gleich ein bisschen was vorlesen, weil das ist so eine gute Geschichte, das kann ich nicht alles auswendig erzählen. Hast du schon mal von General Magic gehört?
Nein.
Die meisten wahrscheinlich nicht. Die Älteren kennen es vielleicht, gerade wenn man Apple versiert ist, hat man vielleicht schon mal was davon gehört, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Ist auch schon ein bisschen her. Und zwar Ende der 80er Jahre hat Mark Porritt bei Apple eine radikale Idee. Der war bei Apple und hat sich gedacht, ja, nach dem PC kommen die einfach ein besserer PC, nach dem PC kommt ein persönlicher Begleiter. Also eigentlich könnte man überspitzt sagen, der hat damals schon das iPhone so in gewisser Weise kommen sehen.
In den 80ern.
Also, genau, also viel zu früh oder viel früher. Ein kleines Gerät, es kamen ein paar Probleme. Kleines Gerät für die Tasche, Telefon, Computer, Nachrichtenzentrale, Reisebüro, Spielekonsole, persönlicher Assistent. Also der hatte eigentlich schon diese Vision, diese Idee. Und die Vision wurde intern dann als Pocket Crystal beschrieben. Der Name, gut, da kann man sagen, der Name wäre vielleicht so oder so schlecht gewesen. Also weiß ich nicht. Klingt irgendwie, wenn man es mit iPhone vergleicht, Pocket Crystal, weiß ich jetzt nicht. Also es sah ein tragbares Gerät vor, das Telefon, Computer, Nachrichten, Medien, Buchungen und Apps zusammenführt. 1990 wird das Projekt aus Apple herausgelöst. Das ist das Interessante. Also da waren Apple-Leute, dann entstand diese Firma General Magic. Auch irgendwie der Name, ja, sagen wir mal, gibt vielleicht auch bessere. Das Problem, die Idee, wissen wir im Nachhinein, genial oder auf jeden Fall nicht so schlecht. Das Problem, 1989 haben die meisten Haushalte noch keinen Computer. Da fängt schon an. Das Web existiert noch nicht als Massenmedium, also 1989, klar, gab es das Internet zwar, aber ja, nicht für normale Menschen. Also General Magic wollte halt eine Welt bauen, die es eigentlich noch gar nicht gab. Da sieht man schon, das ist natürlich auch immer eine Frage des Timings, du kannst ja die beste Idee der Welt haben, wenn die nicht zum richtigen Zeitpunkt kommt, kann es halt einfach nicht passen. Und dann wird es aber viel spannender, was daraus entstanden ist. Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Auch eine spannende Geschichte. Aber wie dieses Ding dann gegen die Wand gefahren ist. Kein normales Startup, es ist eher eine geheime Supergroup, kann man sagen, aus dem Apple-Universum. Bill Atkinson, Andy Hertzfeld, das waren zwei Mac-Legenden, also das waren alles erfolgreiche, gestandene Leute, die sind eingestiegen. Susan Kare, die war Ikone des Macintosh-Design, die hatte das geprägt. Joanna Hoffman, eine der wichtigsten Marketingstimmen aus der frühen Apple-Zeit, ist auch dabei. Also wirklich Leute, die was geschafft haben, jetzt nicht irgendwelche Deppen. Und das ist interessant, wie sich das dann aufgebläht hatte, hier noch unter den jungen Leuten. Sitzen Namen, die später iPod, iPhone, Android, Nest, LinkedIn, Google-Produkte und eBay prägen werden. Also auch Leute, die dann später wieder erfolgreich sind. Aber was da alles kam, also gute Leute, und dann kamen auch noch richtig große Firmen dazu. Also da ist so ein richtiges Konglomerat entstanden. Wahnsinn, die größten Player der Welt wollten mitmachen. Sony, Motorola, AT&T, Philips, Panasonic, Toshiba, France Telekom, alles Mögliche. Und die Allianz wird so groß, dass bei Meetings Anwälte dabei sitzen müssen, damit die Konzerne nicht kartellrechtlich in Probleme geraten. Also die haben da wirklich ein Ding aufgeblasen. Und am Ende, ich könnte jetzt noch mehr erzählen, aber ich glaube, jetzt hat man es ganz gut verstanden grundsätzlich. Am Ende kompletter Flop. Die Geräte verkaufen sich kaum. Produkt ist zu groß, zu langsam, zu teuer, zu erklärungsbedürftig. In 6 Monaten werden nur etwa 3000 Einheiten verkauft. Ein Jahr nach dem IPO an die Börse ist man auch gegangen, ist der Börsenwert um rund 85% gefallen. Krass. Und es ist interessant, wenn man sich diese Geschichte mal ein bisschen anschaut, was dann die Leute auch sagen, die dabei waren. Man hatte verdammt viel Geld, man hatte eigentlich alles. Und das war aber das Problem. Die konnten quasi alles machen. Und am Ende ist ein riesiger Scheiß dabei rausgekommen. Und das ist wirklich witzig. Also man hat wirklich, wenn man alles machen konnte, hat man sich halt einfach mit unwichtigem Scheiß beschäftigt. Man hat zig Sachen ausprobiert und hat dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt haben wir irgendwie lustige Emojis oder sonst was oder irgendwelche lustigen Features, aber die Batterie ist komplett nutzlos.
Krass, ja.
Und das ist Wahnsinn. Und das ist wirklich ein gutes Learning. Das hast du ja auch schon oft gesagt. Viele Sachen sind toll, aber die meisten sind nicht für uns. Und das haben die auch dann beschrieben, Leute, die dabei waren, dass es viel wichtiger gewesen wäre, was sie nicht machen. Weil sau viel Geld, sau viel Möglichkeiten, immer mehr Leute, gute Leute. Und das war halt im Endeffekt wie so ein Experimentierlabor. Und am Ende kam einfach ein riesiger Mist dabei raus. Obwohl du musst dir ja vorstellen, du hast diese Riesenkonzerne dabei, du hast Geld, du hast Leute von Apple, die schon was geschafft haben. Du hast eigentlich eine Idee, die später ja super erfolgreich war. Und trotzdem kommt da so ein Scheiß dabei raus. Das ist schon faszinierend.
Krasse Story. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich höre das zum ersten Mal. Ich wusste das nicht.
Ja, viele haben das, glaube ich, noch nie gehört.
Ich glaube, zu viele Möglichkeiten, gerade zu Beginn, ist eher ein Fluch als ein Segen. Und deshalb bin ich auch so happy, dass wir zwei damals, als wir gestartet sind, auf Investoren komplett verzichtet haben.
Ja, ja.
Halt mit kleinen Mitteln auch da durch die Scheiße zu gehen, das kann man so sagen, weil uns das in unserer Entscheidungsfindung krass geprägt hat bis jetzt. Und wenn dann irgendwann Optionen und mehr Kapazitäten dazukommen, dann weiß man das auch anders zu schätzen. Und das ist ein sehr, sehr krasses Beispiel. Das ist wie ein Sohn, der viel erbt und keine Ahnung hat, was das eigentlich ist und dann halt in alle Richtungen irgendwie das spendet. Krasse Story. Wirklich ein gutes Lehrstück für alle jungen Unternehmer, die was bewegen wollen.
Ich meine, wir hatten ja auch viele Gespräche damals, viele, sag mal, hätte sein können, Projekte, die Gott sei Dank entweder gescheitert sind oder wo wir halt auch dann gesagt haben, wollen wir nicht. Manche Sachen erledigen sich ja auch Gott sei Dank manchmal von selbst. Wo Leute gesagt haben, wow, das ist ja genial. Aber du hast eben das Problem, ist auch ein plumper Vergleich, aber es ist halt wie bei einer Fußballmannschaft, wenn du 11 Topstars zusammensteckst, dann sieht das gut aus, aber es funktioniert halt am Ende vielleicht doch überhaupt nicht. Also es muss passen, es darf nicht zu viel werden und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir einfach von Anfang an da alles in der Hand hatten und wenn Leute dazugekommen sind, dass die passen und dass wir trotzdem, wir müssen ja immer schauen, auch wenn das manchmal unangenehm ist, dass man auch immer sagt, hier einfach konzentrieren, fokussieren. Das ist ja eigentlich unsere Kernaufgabe, dass wir immer wieder sagen, fokussieren. Es treten ja viele Leute an uns heran. Also eigentlich bist du ja die ganze Zeit nur damit beschäftigt, abblocken, Nein sagen, trotzdem aber noch offen sein, weil ich meine, wenn wir zu allem Nein gesagt hätten, das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. man muss halt echt schauen, dass man seine Zeit nicht zu sehr verschwendet, dass man sich nicht verrennt. Das ist eine Riesengefahr auch.
Ich glaube, also ich möchte es nicht zu sehr um uns machen, weil letztens haben sich viele darüber aufgeregt. Es soll keine Selbstbeweihräucherung sein, deswegen ganz grundsätzlich.
Ja, das sind ja Learnings, also das sind ja
wir sind auch Erfahrungen, die wir sehr, sehr kleine Lichter am Unternehmerhimmel. Aber ich finde, da gibt es noch einen...
Klein, aber sehr hell.
Das stimmt, Glühwürmchen. mit einer hohen Voltzahl. Thema Innovation und dem Preis von Innovation. Die wenigsten Innovationen oder Menschen, innovative Menschen, werden wirklich entlohnt dafür. Das ist immer, ich höre das so häufig, so, ja, ich habe eine Innovation, ich habe etwas, das wurde noch nie gemacht. Und das ist immer, das ist der gefährlichste Satz, das ist der trügerischste Satz, den man hören kann, so im Unternehmersinne. Innovation, die viele Menschen, die Innovation vorangetrieben haben auf der Welt, haben nicht die Credits bekommen, die sie eigentlich verdient hätten. Das haben meistens die Leute dann bekommen, die den Ansatz verstanden haben, optimiert haben und dann irgendwie massentauglich gemacht haben.
Ja, total.
Und das ist das perfekte Beispiel. Und das ist auch häufig so ein Ding.
Und zur richtigen Zeit, das ist ja auch der Faktor.
Timing. Ja. Timing beats speed.
Also, auf jeden Fall. Also aus den Fehlern lernen, die schon gemacht wurden und dann halt auch noch, der Markt muss dann halt ready sein dafür. Wie zum Beispiel hier, es war halt zu früh, kein Internet und so weiter und so fort.
Timing ist wichtiger als Tempo. Das zu 100%. Und da dann auch vielleicht, um den Schwenk zu machen zu Deutschland und unserer Industrie und unseren Schwächen, die wir haben. Ich habe häufig das Gefühl, wenn wir darüber reden, dass wir offensichtlich in einer Wirtschaftskrise stecken, dass Leute danach rufen, ja, wir brauchen jetzt Innovation, wir brauchen jetzt Innovation. Ich glaube das gar nicht, dass wir Innovation brauchen. Wir brauchen zum Teil Innovation, aber wir brauchen zum anderen ein Modell, dass die Stärken, die wir haben und die Industriezweige, die wir haben, dass die wieder besser funktionieren. Nicht alles, wir brauchen nicht immer eine Revolution, sondern eine Evolution reicht in vielen Fällen schon aus. Und wir haben ja in Deutschland in vielen Industriezweigen, nicht nur dazu komme ich übrigens ein, nicht nur in der Automobilsektor, sondern auch in der Industrie, Maschinenbau etc., da haben wir Proof of Concept. Und dass man das...
Ja, das Problem ist, glaube ich, wir stecken halt jetzt, wenn wir aufs Timing schauen, in der richtigen mistigen Lage, weil, du hast völlig recht, auf die Stärken besinnen. Das Problem ist, da ist der Zug ja schon zu einem Teil abgefahren, musst ja nur BASF anschauen. Also viele sind ja schon gegangen. Es ist natürlich jetzt ein Märchen, dass alle gehen, aber natürlich sind viele schon gegangen. BASF hat für 8,7 Milliarden in China ein Werk hochgezogen. Das ist da jetzt auch fertig. Das ist die größte Investition von BASF in der Geschichte und die höchste Investition eines deutschen Unternehmens in China. Und das ist weg. Ich glaube nicht, dass die wiederkommen. Die sind ja auch noch hier, aber in Ludwigshafen haben sie halt abgebaut Stellen. In Deutschland haben sie seit 2023, glaube ich, 2500 Stellen gestrichen. Und das ist halt jetzt das Problem. Das hätte man früher machen müssen. Jetzt sind halt schon Teile weg. Die werden auch nicht wiederkommen. Jetzt kann man natürlich noch schauen, dass man halt mit der Brechstange versucht, irgendwie, dass man das reduziert. Aber da, glaube ich, sind wir halt schon, das hätten wir halt 5 Jahre früher machen müssen. Oder besser 10. Gut, das ist unrealistisch, aber früher. Und jetzt für die Innovation, da, glaube ich, müssen wir nicht in die eigene Tasche lügen. Ich meine, dieses Herbeten, das ist ja, warum soll es denn jetzt bei uns große Innovation geben? Ich meine, wir haben Konkurrenten wie China, USA. Also du müsstest jetzt in Europa, wenn du wirklich konsequent Innovation willst, müsstest du eigentlich sagen, wir setzen alle Regulierungen, die wir haben, für 2 bis 5 Jahre aus. Ja. Gar keine. Nichts.
Ja.
Vielleicht sogar Steuern, also alles. Du kannst, wenn du ein KI-Startup oder sonst was machst, mach das, wir schauen uns das in 2 Jahren an.
Amerika macht's ja zum Teil.
Und das wird aber nicht passieren. Und zu glauben jetzt, hier ein bisschen und da ein bisschen, ja, die gehen nach Singapur, nach Südkorea, nach was weiß ich, China, USA, da müsste man sich ja ehrlich machen. Also wenn man das wirklich will, dann müsste man halt jetzt was Revolutionäres machen, aber das wird ja nicht passieren. Und sonst hier, wo soll denn die Innovation jetzt herkommen? Ich meine, wer gründet denn jetzt hier ein Startup? Das machen halt nur ganz wenige.
Du brauchst eine Revolution in der Struktur, wie wir unsere Wirtschaft ordnen, 100%. Damit Evolution geschehen kann.
Ja.
Ich glaube nur nicht, dass dieser Wunsch dann, weißt du, diese Fantasten, die dann sagen, wir brauchen jetzt Mini-AKWs und so, also dieses alles, wo es noch keinen Proof of Concept gibt, ich glaube, das ist oftmals eine Falle, in die wir tappen. So dieses große Neue, oh, das ist so super schön, ja. Aber es gibt jetzt schon viele Dinge wie KI, wie andere Dinge, die ja schon bewiesen haben, das funktioniert, da steckt Geld drin und damit kann man eine Wirtschaft zum Wachsen bringen. Und ich würde eher auf diese Bereiche schielen. Du hast es gerade angesprochen, China. Ich kann jedem wirklich nur empfehlen, sich die Reportagereihe bei JP Performance anzusehen nach China. Also der ist da hingereist, auch zu Automessen etc. und hat sich das da mal angesehen, was da passiert. In China gibt es mittlerweile ca. 150 Automarken. Und wenn man sich mal ansieht, was das für Autos sind, also vom Infotainment, auch vom Design im Vergleich zum Preis, nur von dem, was ich gesehen habe durch die Videos, und er sagt das auch selber und er ist Porsche-Fanboy durch und durch, das ist unfassbar. Also unfassbar gut. Wir sind gar nicht mehr konkurrenzfähig in diesem Bereich. Also wenn die jetzt mehr und mehr nach Deutschland kommen und auch der normale deutsche Konsument das dann versteht und seinen Patriotismus ablegt, ist hier Schicht im Schacht.
Das Schlimme ist, die müssten ja nicht mal besser sein. Es reicht ja, wenn sie billiger wären. Aber wenn sie besser auch noch sind, dann ist das natürlich sehr schwierig.
Also das Einzige, wo man noch irgendwie einen Hoffnungsschimmer haben kann hier in Deutschland, ist, der Markt ist für die einfach super uninteressant, weil er so klein ist. Aber trotzdem, so früher oder später.
Ja, das Hauptproblem ist ja, dass wir dort auch weniger verkaufen. Genau. Das ist ja bei den Chinesen mittlerweile, das ist ja auch ein Problem. Die sind ja mittlerweile auch stolz drauf. War das für die ja so, dann wollte man natürlich ein deutsches Auto. Jetzt fährt man halt auch gern ein chinesisches. In Südkorea zum Beispiel, da ist das anscheinend schon immer so. Da habe ich fast nur südkoreanische Marken gesehen. Also da ist man dann auch sehr patriotisch.
Ja.
Ja, das ist auch ein Problem.
Und dann in dieser Zeit, wo ich das jetzt gesehen habe, kamen ja jetzt einige neue E-Autos auf den Markt, die vorgestellt wurden. Hast du das mitbekommen mit Ferrari?
Ja, der Luce, oder?
Genau.
Ja.
Und das ist dann wirklich
550.000?
650.000 soll der, glaube ich, kosten. Da übrigens der Schwang zum Apple-Konzern wieder. Das hat ja der Ivy, heißt der, glaube ich, gemacht, der auch das iPhone designt hat. Und das ist der erste voll elektrische Ferrari. Und der Shitstorm ist gigantisch. Wir hatten mal vor einigen Monaten über Jaguar gesprochen. Das ist nichts dagegen. Also dieses Auto, das Ferrari
sieht
dort
auch nicht besonders gut aus.
Nein, das ist wirklich, das Auto ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Ferrari-Fan auf diesem Planeten. Ich hatte wirklich in meinem Kindheitszimmer hatte ich ein Poster hängen als kleiner Bucci. Das war der Enzo. Das war der Ferrari Enzo. Sonst kein Auto. Dieses Auto wird sich kein Junge jemals als Poster irgendwo hinhängen.
Aber wer ist da jetzt eigentlich die Zielgruppe? Du kennst dich da besser aus. Also ist das jetzt einfach nur so ein Showmodell, damit man mal ein E-Auto hat? Oder soll das jetzt wirklich das Modell werden? Oder was soll das? Ich kenne mich mit Ferrari nicht so gut aus wie du.
Ich habe mich ja damals weit aus dem Fenster gelegt bei der Jaguar-Sache und habe gesagt, ihr regt euch alle auf, das Auto ist für eine andere Zielgruppe. Für den Urban, Vogue, sonst was. Das Problem war, das Auto kam jetzt ein Jahr nicht raus. Mhm. Es gab nichts zu kaufen. So. Bei Ferrari ist es ja anders. Der Ferrari-Kunde, und das ist ja der Denkfehler, den sie haben, der ist Nonkonformist. Wieso? Weil er sehr reich ist. Ein Mensch, der sich Ferraris leisten kann, schafft das nicht mit einem normalen Angestelltenjob, mit einem normalen Leben. Das ist ausgeschlossen.
Normal eher nicht, ne?
Vor allen Dingen ein Ferrari.
Außer der CEO vom DAX-Konzern.
Ja, aber auch dann bist du in irgendeiner Form außergewöhnlich, weil sonst kommst du nicht so weit hoch. Sich ein Ferrari für 650.000 zu holen, ist dann auch normal. Also das ist auch ein teurer Ferrari. Das heißt, das sind Menschen, die oftmals gegen den Strom schwimmen. Dieses Auto ist aber alles, was die Vogue-Mafia gut findet.
Gibt es den auch nur in dieser hässlichen blauen Farbe?
Nee, den gibt es noch in Gelb, in Rot, hat man den gesehen. Aber das Auto ist ja, das sieht aus wie ein 20.000 Euro China-Auto.
So ein Mitsubishi oder so.
Genau.
Oder so.
Und jetzt war
da gibt es doch ein ähnliches Modell, das fast so aussieht.
Ja, ja.
Was war das für eine Karre? Das war so billig.
Es gibt einige.
Das ist billig Ding.
Es sieht aus wie eine Apple-Maus. Also viele Leute sagen ja, Apple hat ja sein Autoprojekt eingestellt und dann haben sie einfach das Apple-Car quasi jetzt mit Ferrari-Emblem gemacht. Und jetzt gibt es einige Leute, die sich weit aus dem Fenster legen und sagen, ja, das macht Ferrari bewusst, das ist nicht für die eigentliche Zielgruppe, das ist für die Tech-Milliardäre im Silicon Valley, die genau das wollen.
Bin ich gespannt, ja.
Nein, dieses Auto will kein. Es ist das perfekte Beispiel, aus Markensicht ein Produkt zu machen, ohne eine Zielgruppe. Ja. Es ist, Es ist ein 20.000 Euro Auto, so von dem Look von außen, für eine Zielgruppe 650.000, die nicht existiert. Der Ferrari-Kunde ist Nonkonformist. Der will das nicht. Und du siehst es an den Reaktionen, also das ist zu 99,9% negativ. Und was mich dann manchmal fragen lässt, ich liebe die Marke Ferrari.
Ja, die ist ja auch so toll.
Ich hatte in meinem Leben bislang nicht die Chance, einen zu kaufen. Ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, dass mir Geld wirklich komplett egal ist, es gibt eine Sache, die ich mir hole. Das ist ein Ferrari. Sonst ist mir ist das egal. Ich einen Ferrari, einen alten roten Ferrari. Ich will den haben. So.
Ja, gerade so einen alten, das ist schon geil.
So. Das ist so erschreckend.
Was ist das für eine Lutsche?
Nein, schau mal, das Unternehmen war ja auch börsentechnisch krass. Weil die
habe ich auch immer drüber nachgedacht, mir die Aktie zu holen tatsächlich.
Es war eine Margenkraft auch da, weil die Marke so stark ist. Daran erkennt man, dass Marken doch was wert sind. Und das so aufs Spiel zu setzen für einen angeblichen Zeitgeist, der gar nicht existiert bei der Zielgruppe. Die Zielgruppe hasst diesen Zeitgeist. Und dass niemand in diesem Unternehmen, im Management, in dem ganzen Prozess, das so ein Prozess geht ja über Monate, Jahre, mal irgendwann gesagt hat, Leute, das können wir nicht machen. Das macht mir Sorgen. Das zeigt, wie schlecht dieses Management ist. Und das tut weh zu sagen. Das ist
komisch, oder? Weil die haben ja eigentlich schon, würde ich jetzt sagen, in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten viel richtig gemacht. Also da muss ja schon, da können ja jetzt nicht lauter Deppen sitzen. Also entweder hat sich da auch was getan. Gut, kann man ja jetzt sagen, hat sich vielleicht auch negativ entwickelt. Aber wundert einen, ja, oder? Also Ferrari ist jetzt schon eher ein konservatives Unternehmen. Sehr auf die Heritage bedacht, sehr auf diese Marke zu schützen, was ja auch gut funktioniert hat. Also wo das jetzt so herkommt. Ja.
Also die letzten Autos so seit 2020, 2022 waren das alles Flops, weil sie dann irgendwann angefangen haben, zum Beispiel in den 256er, meine ich, haben sie einen Sechszylinder eingebaut. Also das passt alles nicht. Und da frage ich mich auch, Ferrari ist ja kein Massenhersteller. Und wenn der
ist ein Luxusunternehmen. So, ja.
Wenn der globale Trend hin zu E-Mobilität geht, meinetwegen, macht das. Aber und dann gibt's ja die Flottenvorschriften, es muss hier und da was sein. Aber ich bin so ein Nischenhersteller. Muss ich das alles mitgehen?
Ja, es ist ja auch die Frage, muss ich das aber, also muss ich schon mal nicht. Und die Frage ist ja auch, ob es klug ist. Also will ich das? Ja. Also müssen, wollen. Das ist ja, wie du sagst, das ist ja nicht VW. Das ist ja ganz was anderes.
Ja, ist schon irgendwie traurig zu sehen.
Louis Vuitton macht ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, Taschen aus recycelten Plastiksachen oder sowas. Oder Dior oder Hermes. Also das ist ja auch, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ist schon, irgendwie ist das traurig, weil so ein Automobil ist ja schon für viele auch was Emotionales. Ist es einfach.
Ja, total.
Und das so aufs Spiel zu setzen von einer Brand, ich komme ja so aus der Ecke, mich interessieren ja Marken, das hat mich schon irgendwie schockiert.
Schockieren ist ein gutes Schlagwort für, ich habe gleich noch was, eine Verlängerung zu dem, was spannend ist, was auch sicherlich ein Problem ist, was wir haben zum Thema Bürokratie und auch ja, immer mehr dran bauen. Bei Ferrari auch irgendwie was Neues dran gebaut, was vielleicht keiner braucht. Die FDP hat, glaube ich, am Wochenende jetzt ihren Erneuerungsparteitag, oder so haben sie es, glaube ich, genannt. Ja, sind wir gespannt. Also wir stecken ja mehr denn je der Karren im Dreck. Was ich schon interessant finde, wir haben ja die letzten Jahre auch viel darüber gesprochen, wie kommen wir da raus? Hier ist das System noch das Richtige? Wie werden wir flotter? Und es zeigt sich jetzt eins ganz klar, was ich schon merke, dass so ein bisschen mehr darüber diskutiert wird. Zum Beispiel Lanz und Precht haben wir vor kurzem auch darüber gesprochen, ob Koalitionen noch sinnvoll sind, vor allem in dieser Konstellation. Weil man sieht ja eigentlich gerade ein schönes Beispiel. Also die Koalition, die wir jetzt haben, die ist die unbeliebteste aller Zeiten. Also kein Mensch will diese Koalition, die Bürger wollen sie nicht, die CDU will sie nicht, die SPD will sie nicht, also eigentlich keiner will diese Koalition und da muss man sich ja schon mal fragen, wie lange wollen wir jetzt mit solchen Zwangskoalitionen noch das Land zerstören, weil es gibt ja keinen, der irgendwas davon hat. Also das Prinzip, ich finde das ja eigentlich genial, wenn man sich jetzt mal den Bundestag anschaut und du müsstest dir da jetzt deine Mehrheiten suchen. Ich weiß auch nicht, was die Angst davor ist, weil es heißt ja dann immer, ja, dann verleiht man der AfD ja so viel Macht oder hier und da. Oder dann muss man ja mal gegen das eigene Programm stimmen. Was weiß ich, ich weiß gar nicht, was die Begründungen sein sollen. Ich finde sogar, eigentlich wäre doch jetzt, wenn ich jetzt sage, wir machen eine Minderheitsregierung oder wie man das immer gestalten will. Also es wird ein Antrag eingebracht und dann stimmt man entweder zu oder dagegen. Und dann sagen wir, keine Ahnung, absolute Mehrheit reicht oder Zweidrittelmehrheit, wie auch immer, das könnte man ja sicherlich auch nochmal anpassen. Wo ist denn da jetzt die Gefahr? Also du würdest ja eigentlich jede Partei entzaubern, egal ob jetzt die AfD oder die Linkspartei oder sonst was, es wird jetzt ein guter Antrag eingebracht und die Parteien stimmen dagegen. Dann müssen die sich doch alle rechtfertigen, dann sagt der Bürger oder der Wähler, ja, warum stimmt ihr denn da nicht zu? Dann, finden wir zwar gut, aber also das ist doch lächerlich. Also das würde doch auf Dauer nicht gut gehen. Da würden doch diese Parteien komplett abgestraft werden, wenn die Leute sehen, ja, die machen ja das, was ich gut finde, was ich will, machen die absolut nicht. Also du hättest ja in gewisser Weise eine direkte Demokratie oder eine viel direktere, weil du könntest einfach, kann ich schauen, okay, wie hat hier mein Abgeordneter, wie hat meine Partei abgestimmt und stimmt das mit meiner Meinung überein oder nicht? Und wenn die nicht das machen, was ich will, dann wähle ich die doch nicht mehr. Also zumindest jetzt mal in der Theorie. Finde ich schon mal eigentlich eine gute Idee. Weil dann dieses Ganze hier, dann ist auch nicht der Koalitionspartner schuld oder dann, oh, jetzt müssen wir denen Zuckerl geben, weil dann kriegen wir hier was. Dann gibt's diesen ganzen Scheiß nicht mehr. Sondern dann gibt's einen Antrag und entweder stimme ich zu oder nicht. Und da gibt's auch keine Ausreden. Und jetzt überlegen wir mal, was ja das Problem ist. Wir werden ja ständig gewarnt, dass die Demokratie am Ende ist. Und die Demokratie muss geschützt werden. Also jetzt sag mal, die AfD hat, ich glaube in Umfragen sogar 30%. Also was soll eine AfD denn jetzt bei so einem Prinzip anrichten? Sag mal, die AfD bringt jetzt einen Antrag ein, sagt, hier, wir schneidern jetzt polemisch das ganze Land auf die AfD zu und machen jetzt hier, was ihr alle nicht wollt. Dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass alle anderen Parteien sagen, oh, das ist aber toll, da stimmen wir jetzt zu. Also wo verleihe ich denn da große Macht? Also im Gegenteil, ich finde, ich mache ja sogar noch unrealistischer, dass eine Partei da irgendwie einen Durchmarsch macht oder irgendwas umkrempelt. Da müsste eine Partei dann wirklich 50, 60, 70% haben, was relativ unwahrscheinlich ist. Also ich verstehe einfach die Angst davor nicht. Und die AfD müsste ja dann auch einfach ganz klar liefern. Also die könnten sich dann auch nicht mehr in diese Rolle so, ja, wir sind jetzt hier in der Opposition und wir sind dagegen und wir sind halt anders, sondern dann würde auch einfach, die Leute würden schauen, ja okay, wie stimmen die denn ab? Und da, ich finde, da gäbe es keine Ausreden mehr, da gäbe es kein Taktieren mehr. Also ich verstehe nicht, warum wir da nicht hinwollen in diese Richtung.
Also du weißt, warum wir nicht in diese Richtung wollen oder die Partei nicht in die Richtung wollen.
Ja.
Guck mal, wir haben also seit Jahren. Also
ich glaube, bald werden sie es, irgendwann wird die Luft sehr dünn, weil das muss man ja, das habe ich ja vorher gemeint. Die Parteien, die klappen ja in sich zusammen. Also wo will die CDU hin? Auf 10%? Und die SPD auf 4?
Also
was ist das Ziel?
Wir reden uns ja seit Jahren jetzt schon, wo wir den Talk machen, den Mund fusselig, dass das System so wie es ist, dem Ende geweiht ist. Das System.
Ich glaube, du brauchst gar kein neues System. Ich glaube, du könntest das System mit einfachen Kniffen schon relativ flotter machen.
Ein
Gedankenexperiment. Also so wie der Bundestag jetzt ist.
Ein Gedankenexperiment, um das auch noch ganz klar zu sagen, nicht einzelne Parteien zu stärken, sondern die Demokratie zu stärken. Du siehst ja in vielen Landtagen, wie absurd dieses System an seine Grenzen stößt, wenn die Grünen einen Vorschlag einbringen, wo die AfD dann plötzlich zustimmt und die dann bedröppelt sind, dass der Vorschlag durchgeht. Das ist ja absurd.
Ja, ja,
also
natürlich.
Also eine Partei, die einen sinnvollen Vorschlag einbringt, ist traurig und bestürzt darüber, dass der durchgeht, weil die Falschen zustimmen.
Ja, das ist natürlich ein Witz.
Das hat ja mit Demokratie nichts zu tun.
Nein, natürlich nicht.
Jetzt mal nur mal, ich habe das schon vor 2 Jahren gesagt, warum Koalition? Aber jetzt mal, warum eine Regierungspartei? Warum eine Regierung?
Ja, braucht man, gut, klar, brauchst vielleicht einen Repräsentanten, okay. Aber oder jemand, der sich von Trump zusammenmachen lässt.
Nimmst den, der am besten
im Oval Office.
Wirklich, nimmst den, der den schicksten Anzug. Sagen wir mal jetzt mal nur offen gedacht, auch nicht zu Ende gedacht. Keine Regierung. Es wird abgestimmt, dann gibt es eine Sitzverteilung und jede Partei, jeder Abgeordnete kann Vorschläge reinbringen.
Ja.
Und dann wird abgestimmt. Ist das gut oder schlecht? Das wäre die einfachste und beste repräsentative Demokratie, die wir haben können. Weil es wäre ja auch in dem Sinne am nächsten an der Verfassung. Wir alle wissen, der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Das ist in der Realität
sich ja
in eine perverse Art umgedreht hat, wissen wir auch. Aber so wäre es die einfachste Art. Wir brauchen keine Regierung. Es wird abgestimmt. Jeder kann was einbringen und dann ist es gut, ist es schlecht.
Ja, das meine ich. Also das Grundsystem, weiß ich gar nicht, das ist ja sowieso unrealistisch. Da, ich glaube, wir müssen uns einfach mal überlegen, wie können wir denn das, was da ist, wie können wir das vereinfachen, ja.
Also vielleicht,
direkter machen.
Vielleicht da, um eine Zukunftsprognose zu geben, weil ihr habt das ja auch schon häufig gesagt, dieses System wird sich nicht selber abschaffen. So, das ist die harte Realität und deshalb glaube ich, wird es auch keine positive Entwicklung geben. Aber auch Lanz und Precht haben es ja dann besprochen, die Brandmauer ist ja das perfekte Werkzeug für die SPD, für die Grünen und für die Linken. Und ich glaube, dass mittlerweile auch das in der CDU klar geworden ist, dass das so ist.
Aber das wird nicht mehr lang gut gehen. Das ist ja, es liegt ja auf der Hand.
Ich glaube, eine Minderheitsregierung würde diesem Land sehr gut tun. Und dann würde ich mir wünschen, wenn es dazu kommt, auch das wird nicht passieren, das ist sehr naiv, dass dann in den Medien flächendeckend knallhart darauf geschaut wird, wer wie abstimmt.
Ja. Das verstehe ich auch nicht, ich bin jetzt kein Experte für die Minderheitsregierung und kann dir jetzt nicht alle Klauseln davor beten, aber ich verstehe nicht, warum die CDU sich da nicht stärker hinbewegt, weil diese ganzen, man ist dann erpressbar und dieser ganze Schwachsinn, du bist doch jetzt auch erpressbar, nee. Lässt dich, auf der einen Seite bist du eigentlich erpressbar von der AfD jetzt schon, weil du irgendwie mit der Brandmauer, du kannst nicht mit der AfD, aber die wirst trotzdem von der AfD vor dir hergetrieben, wirst von der SPD erpresst, wirst eigentlich, die CDU ist gerade sowas von erpressbar, also dieses Argument ist ja lächerlich. Bist ja der absolute Spielball eigentlich von allen.
Wenn ich Spahn wäre, ich würde es jetzt schon vorbereiten und ich würde vor der Wahl sagen, egal was ist, wenn wir die stärkste Partei sind, wir gehen in die Minderheitsregierung.
Ja, müsstest du jetzt machen, ja. Nicht bei der nächsten Wahl. Also das ist ja jetzt wirklich
die
höchste Eisenbahn. Bei der nächsten Wahl haben die...
Der Speckmantel ist dick.
Aber bei der nächsten Wahl haben die 15%, wenn die so weitermachen. Also,
boah, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wenn die damit reingehen, gut, dann wird wie ja jeder sagen,
ja, glaubst das Versprechen ihnen halt noch ist jemand, halt. Ja, das glaube ich, müsstest du jetzt schon aus eigenem Impuls mal machen, einfach um ein Zeichen zu setzen, dass du noch handlungsfähig bist, weil du weißt ja auch, was dann los ist. Stell dir mal vor, du gehst jetzt mit Minderheitsregierung in die Wahl, was dann, um Gottes Willen, Demokratie, das Land geht unter.
Das wäre gut für die Demokratie.
Dann gibt's wieder den Angstwahlkampf, dann gibt's eine Demo gegen Minderheitsregierung, die CDU will jetzt endgültig unsere Demokratie zerstören und weißt doch, wie verblödet die alle sind.
Das wäre so geil.
Alles.
Es wäre so wirklich, da müsste man wirklich diese Exit-Partei...
Mehrheit statt Minderheit, ich sehe schon die ganzen dummen Plakate.
Guck mal. Diese Exit-Partei, die wir uns mal überlegt hatten, wirklich eine Partei ohne Politiker, ja, die reingeht und nach 4 Jahren sagt, wir sind safe raus, keine Wiederwahl.
Ja.
Stell mal vor, diese Partei, irgendeine andere Partei 2029 oder die CDU gewinnt und sagt, wir machen jetzt Minderheitsregierung und nimmt sich von jeder anderen Partei im Parlament einen guten Vorschlag aus dem Parteibuch. In jeder Partei gibt es einen Vorschlag, der gut ist.
Ja,
in jedem.
Sogar bei der Linkspartei wirst du was finden.
Wirst du irgendwas finden. Und dann nimmst du diesen Vorschlag und schlachtest es medial aus und sagst, jetzt der erste Vorschlag der Linken, die wir 1:1 umsetzen wollen und bringst das ein. Und dann lässt du die abstimmen. Und damit würdest du, das würde mein demokratisches Herz so glücklich machen, wenn das mal einer macht.
Ja, das
einfach machen.
Aber du hast es doch gehört, Heidi hat sich doch beschwert, sie hat ja die Arbeitswelt, hast du das mitbekommen, die harte Arbeitswelt kennengelernt, der Kapitalismus hat sie ja fast ruiniert. Ich glaube, einmal durfte sie nicht aufs Klo gehen, oder? Bei H&M war es, glaube ich. Und dann war noch irgendwas. Das ist wirklich.
Nicht irgendwas mit Handschuhen oder Tiefkühltee?
Ja, stimmt. Ohne Handschuhe musste sie einräumen. Ja, stimmt. Ja. Das sind, ja. Also, man muss schon sagen, das ist natürlich auch. Das ist schon auch stell. Ich finde es nicht gut, immer so auf Generationen zu schimpfen, weil das wird auch vielen dann nicht gerecht in der Generation. Ich finde das auch immer schlimm, wenn jemand spricht, so im Namen von allen. Aber da sind natürlich schon einige Konsorten dabei, für die Heidi spricht, wo, glaube ich, wirklich die Verweichlichung so töricht ist. Und da geht es jetzt nicht darum, man muss sich jetzt ausbeuten lassen und schinden. Aber bei solchen Sachen, wenn man sich da vor ein Mikro hockt und wirklich sagt, um Gottes Willen hier, wie schlimm das ist doch Wahnsinn. Also der irre Gedanke ist ja auch, da wird immer ein Gegenbeispiel aufgebaut. So, also was ist denn die andere Realität? Dass wir alle wirklich Milch und Honig fließt und wir liegen unterm Olivenbaum und das Geld, wird mit dem Helikopter abgeworfen. Also die immer dieses so tun, als wäre die Welt, die jetzt Heidi erschaffen will, so toll. Das ist doch lächerlich. Also das ist so auch manipulativ und dumm, aber ich glaube teilweise, dass sie das wirklich glauben, wo man sich wirklich fragt, was stimmt da nicht?
Ja, wir alle wissen, dass die Arbeitsbedingungen im Sozialismus top waren.
Ja.
Bislang.
Also da fällt mir natürlich der tolle Witz, was ist besser, Sex oder Sozialismus? Sozialismus natürlich, da stöhnt man länger. Da hätte Heidi nämlich richtig schön stöhnen können damals beim Steineklopfen. Aber das ist, ja, es ist faszinierend. Kommen wir zu was Seriöserem, Sinnvollerem, nämlich zu Leidy Klotz. Sehr interessant, ein Forscher. Und zwar hat der das psychologische Phänomen des Additions Bias nachgewiesen. Addition, also was hinzufügen. Und seine zentrale Erkenntnis ist, dass der Mensch bei der Problemlösung instinktiv dazu neigt, Dinge hinzuzufügen. Wie neue Regeln, Funktionen oder Prozesse, anstatt Vorhandenes zu entfernen. Und da sind wir nämlich genau bei dem Problem. Und das ist ja auch das, was die Politik gerne macht und was wir in Europa auch haben. Also wenn wir jetzt ans Thema KI herantreten, dann sagen wir erstmal, okay, was sind die Probleme und was müssen wir jetzt erstmal hinzufügen? Regulatorik, bim, bam, bum. Bei der Politik, was machen wir? Neuen Arbeitskreis, neues Gremium. Und das ist natürlich schon ein Problem. Vor allem, weil das halt wirklich nach hinten losgeht. Ich hab noch einen Knaller dabei. Und da gibt's auch ein schönes Experiment von diesem Leidy Klotz. Das bekannteste und anschaulichste Beispiel aus der Forschung ist das Lego-Experiment, das er mit seinem Team an der University of Virginia durchführte. Der Aufbau, die Forscher präsentierten dem Probanden eine kleine Konstruktion aus Legosteinen, eine Art Dach, das auf zwei Säulen stand. Das Problem, eine der beiden Säulen war an einem Baustein höher als die anderen, wodurch das Dach schief stand und instabil war. Die Probanden wurden gebeten, die Konstruktion zu stabilisieren, damit sie das Gewicht eines Ziegelsteins tragen kann. Es geht dabei gab dabei einen entscheidenden Anreiz. Jeder hinzugefügte Legostein kostete die Probanden einen Teil ihrer finanziellen Aufwandsentschädigung. Das Entfernen von Steinen war hingegen völlig kostenlos. Obwohl es günstiger, schneller und einfacher gewesen wäre, einfach den einen überschüssigen Stein der höheren Säule wegzunehmen, wählte die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer den komplizierteren Weg.
Geil.
Sie kauften zusätzliche Hammer. Steine und bauten die kürzere Säule aufwendig auf, bis sie die Höhe der anderen erreichte. Also das ist, also was hinzufügen, offensichtlich in der Psychologie viel beliebter als was wegzunehmen.
Trotz konträrem Anreiz.
Ja, ja.
Und jetzt schau, dass unsere Politiker sogar den Anreiz haben, etwas aufzubauen und wie weit wir davon weg sind, irgendwas zu entschlacken. Geiles Experiment.
Aber jetzt kommen wir zu was ganz Tollem. Ich habe nämlich was gelesen in der Wirtschaftswoche vor ein paar Wochen. Das wollte ich unbedingt noch präsentieren. Da wurde mal drauf geschaut, Bürokratie, wir schimpfen immer drauf. Aber bei Problemen gibt es natürlich auch immer Profiteure. Die Profiteure der Bürokratie. Und das ist wirklich Wahnsinn. Kennst du die Deutsche Elektroprüfgesellschaft?
Ah, ja, ja.
Die prüfen in Unternehmen,
zum Beispiel
jetzt hier bei
Steckdosen
uns.
Und so.
Steckdosen, genau. Also die gehen da durch. Rat mal, was die pro Gerät kriegen oder verlangen.
Oh, ich will es gar nicht wissen.
3,59 €. Das ist natürlich ein Riesengeschäft. Jetzt sprechen wir natürlich auch über andere Sachen wie TÜV und DEKRA. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber man muss sich einfach mal klar machen, das ist ein Milliardengeschäft. Also wirklich ein Milliardengeschäft. Und die betreiben natürlich auch Lobbyarbeit. Das heißt, mehr Bürokratie ist natürlich, also auf der einen Seite schafft das natürlich Arbeitsplätze, sichert Arbeitsplätze, schafft sogar neue, weil jetzt sind wir hier wieder bei der Addition. Es ist natürlich für einen Politiker auch unterm Strich natürlich nicht so schlecht, zu sagen, naja, jetzt haben wir hier eine neue Behörde oder hier sonst was. Ich kenne eh noch ein paar Spätzeln, die brauchen was. Oder man hat natürlich Angst. Gerade jetzt in so einer Wirtschaftskrise ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, lieber sind die beim Staat angestellt, statt dass sie arbeitslos sind. Das ist schon richtig. Aber du arbeitest dich natürlich auch immer mehr in eine Sackgasse rein. Und jetzt muss man mal überlegen, wo sind die Leute beschäftigt? Also mehr Bürokratie, mehr Prüfer.
Das ist so krass.
Und dann hast du auf der anderen Seite mehr Unternehmen, die sagen, oh, mehr Bürokratie. Dann hast du mehr Rechtsanwälte, mehr Leute, die schulen können und so weiter und so fort, prüfen. Also du schaukelst dich quasi auf zwei Ebenen hoch und das ist schon geil. Was es auch für Kurse gibt, hier. Und für viele der Kurse sind teils hohe Summen fällig. Wer das Seminar befähigte Personen zur Prüfung von Leitern und Tritten beim TÜV Nord bucht, zahlt für den Tageskurs 702 €. Etwas mehr als 1.000 € kostet der zweitägige Kurs zum Regalprüfer bei der DEKRA. Das wäre doch mal was für dich hier, Regalprüfer bei der DEKRA. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und diese Geschäftsmodelle, die gehen sogar noch weiter. Du glaubst es nicht. Es geht ja auch noch um Dokumente, Sachen aufbewahren. Zum Beispiel für Essensmarkenabrechnungen und Fahrtkostenerstattungsunterlagen 8 Jahre Aufbewahrungspflicht. Für Steuersachen natürlich umso mehr. Nicht umso mehr, aber das vom Umfang her. Alles Mögliche muss ja im Zweifel archiviert werden. Natürlich geht das heute digital, aber brauchst dann im Zweifel auch die Originalbelege. Jetzt gibt's Unternehmen wie Iron Mountain. Sehr, sehr spannend. Aktie bombastisch gelaufen in den letzten Jahren. Die haben ein historisches Kerngeschäft und zwar, das ist jetzt ein amerikanisches Unternehmen, Die lagern Papierakten, medizinische Unterlagen, auch Kunstwerke, also nicht nur Bürokratie, geologische Proben für Unternehmen, Behörden und Kanzleien. Also die archivieren einfach sehr, sehr viele Sachen. Und das Geschäft boomt. Da gibt es auch deutsche Unternehmen, die kriegen pro Jahr hunderte Kunden dazu, hunderte Tausende. Also das ist wirklich ein boomendes Unternehmen, quasi Sachen archivieren. Jetzt ist das natürlich interessant, weil das kann man da natürlich jetzt auch noch, wie Iron Mountain das macht, du kannst das da natürlich jetzt auch noch digitalisieren. Also hast zwei Standbeine, die haben so ein REIT-Konstrukt, also die haben Immobilien auch Besitz. Geil. Was auch interessant ist, dass die jetzt sogar auch noch eine kleine KI-Aktie sind, weil die jetzt auch noch in den, sozusagen so kleine Rechenzentren aufbauen. Also es ist wirklich faszinierend. Gibt auch in Deutschland jetzt interessante Player. Legal heißen die, also L-E-E-G-L-E. Die helfen dann Unternehmen wieder, dass sie diese ganzen irren Vorschriften quasi einfacher umsetzen können. Datenschutz und was es alles gibt rechtlich. Das ist ja, und hier die Lieferketten, wie heißt das, Lieferketten, dass das alles kontrolliert ist. O-Sapiens gibt's noch. Also das ist wirklich interessant, was da dahinter steckt. Also
ich möchte irgendwann ein Finanzamt abfackeln. Nein, ist ein
geil,
Witz,
oder?
Ist ein Witz. Leute, war ein Witz.
Das Finanzamt ist ja sogar fast gefühlt
noch das kleinste Problem. Kein Aufruf zur Gewalt, es war ein Witz, es tut mir leid.
Wir könnten die Finanzämter, der Kral hat doch gemeint, hier, wir machen die alle dicht und verkaufen das.
Stell mal vor, du bist Regalprüfer bei der Dekra oder Trittbrettprüfer.
Ja, du machst ja den Kurs nur bei der Dekra, du bist ja dann Regalprüfer in deinem Unternehmen sozusagen.
Boah, ich meine das jetzt wertfrei. Mir tun die Menschen richtig leid, die das machen. Weil mit was, wie moralfrei musst du sein, um das wirklich durchzuziehen? Also, und wie krass musst du dich selber anlügen, dass du damit einen Beitrag leistest? Ich finde, wirklich der Gedanke, bevor ich das mache, Bürgergeld. Das würde ich nicht tun. Das möchte ich meinen Mitmenschen nicht antun. Ich könnte nicht in den Spiegel schauen. In ein Unternehmen zu gehen und sagen, deine Steckdose ist.
Ja, man müsste ja auch jetzt mal, wenn man ganz konsequent das mal betrachtet, dann wäre es ja auch, weil man jetzt sagt, ja, die sind beim Staat angestellt. Und dann haben die ja Geld zur Verfügung und dann konsumieren die auch. Ja, das ist richtig, aber trotzdem muss man sich ja die Frage stellen, wäre das nicht sinnvoller, wenn die Geld einfach kriegen vom Staat, ohne irgendwie Probleme zu bereiten? Also wenn ich jetzt Leute beim Staat habe, die einfach nur, hier Additionsproblem, die einfach nur eine Arbeit haben im Endeffekt, die dann wieder Unternehmen oder anderen Menschen Probleme bereitet, dann wäre es ja im Endeffekt besser, wenn die auf der Couch sitzen oder, keine Ahnung, oder Kinder dann bedingungsloses Grundeinkommen, irgendwelche Kinderfußballmannschaften trainieren oder quasi irgendwas Soziales, irgendwas Sinnvolles machen, bevor sie halt irgendwie Probleme schaffen, die dann wieder Geld kosten, weil die Unternehmen, das ist schon Wahnsinn, also das wurde da auch genannt, so Unternehmen, die natürlich größer sind, die haben halt wirklich Kosten für diesen ganzen Mist, also archivieren und prüfen und schulen und Bürokratie, Berichte schreiben und sonst was. Das geht halt in die Hunderttausenden, wenn du das ausrechnest mal. Das ist schon Wahnsinn. Und da gibt es ja dann, es gibt einen Leiterbeauftragten, Regalbeauftragten, Menschenrechtsbeauftragten. Also das ist schon, also das finden wir immer lustig, aber das nimmt ja Dimensionen an. Das ist schon Gaga.
Ich wage die kühne These, dass durch einen Steckdosenbeauftragten noch nicht ein Brand verhindert wurde. Ich sag das jetzt einfach so. Ich glaube das nicht. Und kann ich mir nicht vorstellen.
Ich werde jetzt hier erstmal, wer wäre denn bei uns so ein guter Engelmann wäre ein guter Leiterbeauftragter. Oder Regal, wobei Engelmann ist so ein Regalbeauftragter. Marian ist so ein guter Leiter.
Boah, das ist
Leiterbeauftragter.
Guck mal. Da bin ich echt fast sprachlos. Das ist so
toll, oder? Was ich da mitgebracht habe. Ich bin selber, ich musste wirklich sehr oft lachen.
Welcher Mensch macht das? Ich würde gerne mal mit wirklich reden, so, der das wirklich dann macht, diesen zwei Tage Kurs, und dann glaubt, dass das cool, also dass das, also wer geht da drin auf? Wie viel Selbsthass muss ich haben, um das zu tun? Wirklich, ich meine das ernst. Diesen Menschen, da zahle ich lieber mehr Abgaben, um deren Hartz IV zu finanzieren. Aber lass das sein. Kein Arbeitsunfall dieser Welt oder in Deutschland wurde dadurch verhindert, sage ich, und kein Brand. Ist das hart.
Aber ich frage mich immer, weißt du, so Ordnung und alles, aber wie sind wir denn da hingekommen? Weil früher, man muss ja schon eins sagen, früher war Deutschland sicherlich auch kleinkariert und so, aber trotzdem so, jetzt so Leute vom alten Schlag, da war ja schon so, gerade in Bayern würde ich sagen, so die passt schon Mentalität. Also alles ordentlich machen, aber unterm Strich so passt schon. Es kann man natürlich nicht alles auf passt schon aufbauen, das ist schon klar, aber trotzdem dieses völlige Überschießen, also dass man wirklich,
pass auf.
Ist ja Realsatire, also das muss ja mal irgendwo losgegangen sein.
Unabhängig ob Staat oder Unternehmen, je mehr Menschen und je größer die Fläche, desto mehr Regeln brauchst du, standardisierte Regeln, logischerweise, und je mehr Kontrolle brauchst du auch, damit das eingehalten wird. Vor allen Dingen, wenn es größer wird, geografisch. Das ist schon mal klar. Und so, nur so kann ja eine Gesellschaft funktionieren. Aber wenn ich sage, hier ist der Wild Wild West, wo es gar nichts gab, und hier wäre komplett alles durchgeplant. Deutschland ist hier.
Ja,
wir könnten uns so viel Erleichterung leisten, bis wir an einem Zustand sind, wovor alle Leute Angst haben. Da würden Jahre passieren. Und wie du sagst, es gibt ja, alles hat wirtschaftliche Anreize.
Und ja, auch das. Und beziehungsweise du schaffst, das Problem ist ja, du schaffst ja Fehlanreize. Weil du hast etwas, was sehr komplex ist. Und es ist ja auch rational. Es ist ja auch, es hilft ja dann auch schon wieder Unternehmen, dass andere Unternehmen sagen so, wir helfen euch dabei, dieses Problem zu lösen. Aber wir haben, das ist ja nichts Produktives mehr. Also du schaffst Probleme und Unternehmen lösen diese Probleme. Aber eigentlich bist du nur mit dir selber beschäftigt. Und am Ende, es ist ja nichts, was wir irgendwie verkaufen können in die Welt. Oder das bringt ja nichts. Das ist ja einfach nur, das ist im Endeffekt Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und das ist halt schon wild.
Kann jeder diesen Treppenkurs machen als Quereinsteiger?
Ich denke schon. Das habe ich jetzt nicht tiefer recherchiert, aber ich glaube jetzt nicht, dass du hochbegabt dafür sein musst.
Das mit versteckter Kamera. Boah, würde ich das so mit so einer Meta-Brille. Das würde ich gerne machen.
Du prügelst dich an meinem Dekra-Leiter-Chefkurs.
Wirklich, und dann einmal in einem Unternehmen und dann den Monat vermiesen.
Ey, aber das wäre eigentlich ein schönes Unternehmen. Stell dir vor, du hättest hier so wie Iron Mountain, du hättest so ein Unternehmen, wo du so Steuerbelege von anderen archivierst und dich damit dumm und dämlich verdienst. Das wäre doch toll. Gehst du da durch deine Hallen und denkst dir, mein Gott, diese ganzen armen Schweine mit ihren Steuerbelegen.
Wenn du deinen Gegner nicht besiegen kannst, umarme ihn.
Ja,
das ist schon gut.
Eigentlich sollten wir da einsteigen. Das ist eigentlich gut.
Schau sie mir mal an.
Mit dieser komischen, was war das mit dieser neuen GmbH da, mit dieser komischen Gesellschaft?
Ja, gemeinnützige.
Ja, das ist geil. Ja, wobei, dann dürfen wir ja keinen Gewinn ausschütten, oder wie war das?
Ja, ja.
Das war auch ganz wild.
Ich kann das nicht mehr.
Das Problem ist ja, es heißt ja ganz gern, das habe ich auch jetzt vorab gehört nochmal beim Thema FDP, das klingt ja auch immer gut, ja, wir brauchen eine Partei, die Zukunft will und so, bin ich dabei. Also ich würde auch unterschreiben, dass jetzt von diesen Parteien, die im Bundestag sitzen, dass eigentlich alle konservativ sind. Also, weil die Linkspartei würde jetzt sagen, oh, wir sind progressiv. Mhm. Ja, progressiv vielleicht bei dem ganzen Woken-Zeug, da sind sie hyperprogressiv, aber sonst wollen sie eigentlich irgendwie gefühlt auch, die denken zwar, das ist die Zukunft, aber eigentlich wollen sie auch irgendwie in die Steinzeit zurück. Und eigentlich sind diese Parteien alle der SPD, wo ist denn die SPD aufgeschlossen? Also der typische SPD-Wähler, der will vielleicht ein bisschen was fürs gute Gewissen, so nehmen wir ein paar Flüchtlinge auf, aber zu viel mögen wir auch nicht, weil eigentlich wollen wir schon unsere Ruhe haben im Vorgarten und eigentlich wollen wir schon auch, wir wollen so tun, als wären wir sozial und progressiv, aber eigentlich wollen wir, dass eigentlich alles so bleibt wie immer. Die SPD steht ja eigentlich sonst für gar nichts. Also eigentlich ist da keine Partei dabei, die jetzt da für die Zukunft pusht. Aber man muss ja auch eins sagen, bevor du falsch in die Zukunft pusht, ist es wahrscheinlich im Zweifel am besten, du machst gar nichts. Also konservativ in diesem Fall zurück in die 90er, das würde ich jetzt nicht gesellschaftspolitisch so sehen, aber wenn man jetzt einmal sagt, alles, was wir seit den 90ern gemacht haben, würden wir jetzt wegnehmen, wie diesen ganzen Schwachsinn hier, dann wird es uns wahrscheinlich nicht schlechter gehen, dann wird es uns besser gehen. Also wenn wir einfach Sachen wegnehmen, was ist denn jetzt seit den 90ern dazugekommen, so was uns jetzt richtig rausgerissen hat. Ich glaube nicht so viel.
Das wird gerne auch bewusst in einen Topf geworfen. Alles diese Sachen, die dazukommen, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Demokratie braucht das nicht.
Nee. Sind ja auch Verselbstständigungen. Das ist ja auch nicht so, also das ist ja auch immer so eine Verblödung, wenn jetzt hier, also ja, wir leben in der Demokratie. Ja, also wer von den Wählern wollte denn jetzt, dass jedes Unternehmen einen Regalbeauftragten hat? Also das ist ja Schwachsinn.
Ich kaufe den Regalprüfer nicht. Ich will das machen.
Ja, also oder das meine ich. Das sind ja einfach nur Auswüchse. Das ist eine Verselbstständigung. Also jetzt zu sagen so, ja, das ist ist halt in der Demokratie so. Jetzt haben, das hat der Wähler so gewählt. Was für ein Schwachsinn. Also das meine ich, das sind ja Sachen, das hat sich ja dann irgendwie auch verselbstständigt. Und das meine ich, da ist natürlich konservativ, wenn wir das jetzt mal, wenn wir es jetzt mal rückwärts gewandt oder erhaltend oder wie auch immer nennen, dann wäre konservativ in diesem Fall gar nicht so schlecht. Ich glaube aber nicht, dass das reicht. Ich glaube, man bräuchte halt so eine gute Balance. Aber so Zukunftsaktionismus ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das Richtige. Wir müssen wegnehmen. Also um für die Zukunft, glaube ich, fit zu werden, innovativ zu werden, müsstest du eigentlich, weil der Fehler ist dann auch wieder dazu. Weißt du, da gibt's wieder, ja, wie können wir das denn jetzt fördern? Wie können wir denn jetzt hier pushen? Du müsstest wahrscheinlich einfach nur wegnehmen.
Ja. Ich glaube, das progressivste Mindset, das du haben, oder das progressivste Ziel, wahrlich progressivste Ziel in der jetzigen Welt wäre es, in der westlichen Welt, in Deutschland und in Europa, wäre es, die Demokratie in ihrer reinsten und direktesten Form zu denken. Und das trauen sich die wenigsten. Und das wäre wahrlich progressiv. Und das traut sich keiner dieser Parteien, weil sie, und das finde ich eine sehr geile Bemerkung von dir, im Kern konservativ sind und im Kern nach Machterhalt streben.
Ja, und weil immer natürlich Angst dabei ist, also es wird den Leuten ja immer Angst gemacht. Das haben ja auch, glaube ich, alle Parteien im Kern, also man macht voreinander gegenseitig natürlich auch Angst, aber man macht den, das ist ja auch ein sehr linkes Menschenbild, immer Opferrolle und man muss hier und da, also dieses einfach mal eigenständig, der Mensch kann eigentlich, der braucht jetzt keinen Behindertenbetreuer, der braucht auch jetzt keine 10 Förderungen, also immer was dazu helfen, dazugeben, das kann man ja dosiert machen, aber im Zweifel endet es dann auch in einem Kladderadatsch. Ja, das ist diese Angst, das haben ja auch viele generell, das kannst du ja bei allem, ob du jetzt ein Unternehmer bist, ob du schreibst. Das klassische Beispiel ist, jemand, der nicht schreiben kann, denkt ja, ein Text wird besser, indem er möglichst viel Adjektive dazu klatscht. So, ein Text wird dadurch eine absolute Witznummer. Also ein guter Text ist schlank, der hat wenig Adjektive. Das ist eigentlich bei allem so. Zu meinen, ich klatsche jetzt da irgendwas dazu, eigentlich macht es das immer schlechter. Oder jetzt sind wir wieder wie hieß es? Fusion Food. So, ich nehme jetzt was und klatsche nur hier noch meinen Orangensaft und Zitronat drauf. Im Zweifel immer Schwachsinn. Also, das ist wirklich eine Lebensweisheit.
Ja.
Und, wegnehmen.
Ja. Und eine echte Demokratie ist so offen, dass sie Anarchismus in gewissen Bereichen akzeptiert und sogar schützt.
Ja,
die besten Unternehmen sind Monarchien oder anarchistisch aufgebaut. Das ist so. Das sind Diktaturen. Unternehmen sind Diktaturen. Und das ergänzt sich. Das ist nichts Schlechtes.
Ja, ich glaube, ein Staat funktioniert vielleicht mal ein bisschen anders, aber man muss halt,
wir haben es halt zu sehr in die
falsche Richtung gedreht.
Ein echter progressiver Staat respektiert das.
Nein, absolut. Total, ja. Das ist ja auch ein Größenwahn, wenn man meint, man kann alles kontrollieren, alles vorschreiben und man weiß alles besser. Das ist ja auch diese Anmaßung, Gott zu spielen, ist halt immer
Ich werde jetzt gefährlich. Ich werde Regalbeauftragter, ich werde das nachgucken.
Ja. Und ein Schlussgedanke noch, was ich auch interessant fand, da erkennt sich ja auch vielleicht der ein oder andere Politiker drin wieder, wusste ich auch nicht. Ich glaube, das haben auch Lanz und Precht noch nicht besprochen, das muss ich mir mal genauer anschauen, dass die NSDAP damals in der großen Wirtschaftskrise Sachen versprochen hat, wie wir senken den Bierpreis um 10%. Das ist ja auch so, ja, wir brauchen jetzt hier da eine Preisbremse und da. Also dieses Versprechen, so die Politik löst all deine Probleme, das ist halt auch echt immer ein Alarmzeichen. Also nicht gut.
It is what it is. Danke dir.
Ich danke dir, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sind jetzt auf Spotify mit Bild, oder? Wenn ich das richtig kapiert habe. Da müssen wir mal Feedback geben hier. Muss mal reingucken. Ja. Ihr könnt uns bei Spotify jetzt mit Ton und Bild sehen. Toll.
Gib mal 5 Sterne.
Genau. Gerne Podcast folgen und 5 Sterne da lassen und wir freuen uns. Danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.